Der Predigttext für heute, der steht in verschiedenen Evangelien. Der steht einmal in Matthäus 11 und einmal in Johannes 13. Ich werde jetzt nicht nochmal explizit die Verse jedes Mal sagen, ich lese das jetzt einfach im Zusammenhang vor. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich war ja 4 Wochen nicht hier im Gottesdienst. Ich hatte 2 Wochen Urlaub und dann die EC-Freizeit. Davor war Michael Diener noch hier. Also 4 Wochen war ich nicht hier. Ich habe zwar einige gesehen von euch, aber im Gottesdienst nach 4 Wochen, das ist doch schon eine lange Zeit. Die letzte Predigt von mir war am 17. Juni. Da hatte die Fußball-WM gerade begonnen. Und als ich hier die Predigt gehalten habe an dem Sonntag, da hatte Mexiko gerade das 1:0 geschossen. Und wer da war an dem Gottesdienst, der wird das vielleicht erinnern. Und jeder von uns weiß, dass das ja eine Schicksalsstunde für die ganze deutsche Elf gewesen ist. Und ich will Bezug nehmen auf diese Predigt vom 17. Juni und da thematisch weitermachen, worüber ich da gesprochen habe. Und zwar ging es am 17. Juni um den Jesuskader. Und ich habe den Jesuskader, also die Berufung der 12 Jünger, verglichen mit der Berufung der 23 Spieler von Joachim Löw zur Fußball-WM nach Russland. Und die 2 grundlegenden Unterschiede, so habe ich es in meiner Predigt gesagt, sind die, dass Joachim Löw aus seiner Sicht damals die Allerbesten ausgewählt hat, während Jesus sozusagen die zweite Wahl hat. Denn alle Jünger, die er gewählt hat, waren in einem handwerklichen Beruf tätig und nach dem damaligen System gehörten sie damit nicht zur intellektuellen Elite der Gesellschaft. Denn die gesellschaftliche Elite, das waren die religiösen Gelehrten, und nämlich die Schriftgelehrten, die Pharisäer und vor allem die Rabbis. Und kein Rabbi hatte irgendeinen Jünger Jesu nach der normalen Schullaufbahn mit 14 Jahren ausgewählt, um ihn als Schüler auszubilden. Und dann wären sie nämlich, wenn jemand das getan hätte, in die religiöse Elite hineingekommen. Aber das hat eben keiner gemacht. Und warum nicht? Weil sie ganz einfach nicht die Besten in der Schule waren. Also das war ein grundlegender Unterschied. Joachim Löw wählt die Besten aus. Und Jesus nimmt die zweite Wahl. Und ein weiterer Unterschied ist der, dass Jesus mit seiner Berufung der Jünger etwas macht, was kein Rabbi damals gemacht hat. Nämlich, er ist derjenige, der die Jünger auswählt. Obwohl es damals so üblich war, dass die besten Schüler sich ihren Rabbi ausgewählt haben. Also genau andersrum. Sie sind zu dem Rabbi hingegangen und haben gesagt, ich will dein Schüler, ich will dein Jünger sein, ich will dir nachfolgen. Jesus macht das gerade nicht. Er wählt sie aus. An einer Stelle sagt er das dann auch irgendwann nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus ruft diese zweite Wahl anläuten in seine Nachfolge. Er wählt sie aus als seine Schüler. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, denn damit sagt Jesus zu den Jüngern und auch zu uns, dass er gerade in ihnen und auch in uns Leute sieht, die fähig sind, seine Botschaft weiterzugeben und unter das Volk zu bringen. Und da mögen die Jünger vielleicht damals gedacht haben, mich hat er erwähnt, ich bin doch nur Fischer oder ich bin doch nur Zöllner, ja, von allen gehasst, erwähnt mich. Und heute mag vielleicht jemand von euch denken, mich hat er in seine Nachfolge gerufen, ich soll seine Botschaft unter die Leute bringen. Durch mich will Gott sein Reich bauen. Ich kann doch nichts. Aber Jesus beruft uns in seine Nachfolge und die Jünger damals und wir sind diejenigen, die seine Botschaft und sein Werk weitertreiben und fortführen. Und an dem Sonntag, als ich die Predigt gehalten habe, war ich morgens am Silbersee spazieren und da war eine Taufe von einer russischen Gemeinde und das war so ein Bild für mich dafür, dass Menschen durch ihre Entscheidung für Jesus Christus automatisch in diese Nachfolge hineingerufen sind und dazu berufen sind, Jesus nachzufolgen und das Werk von ihm weiterzutragen. Und an dieser Stelle will ich jetzt weitermachen und die Frage, um die es heute geht, ist, was sollten die Jünger damals, was sollten seine Jünger nehmen, was sollte die Jünger in ihrem Handeln und in ihrem Denken bestimmen und was soll uns heute in unserem Denken und Handeln bestimmen? Gab es irgendeinen Wert, den die Jünger damals von Jesus als, wie soll man sagen, als oberstes Credo sozusagen leben sollen? Und der Titel meiner Predigt lautet, das hat Andrea Hopp schon gesagt, in Anlehnung an die Vorträge von Michael Diener, Gemeinde lebt, wenn sie liebt. Sein Vortrag lautete, Gemeinde liebt, wenn sie lebt. Also mein Titel, Gemeinde lebt, wenn sie liebt. Und die Grundlage sind die Verse aus Matthäus 11 und die Verse aus Johannes 13. Auch die haben wir eben gehört. Und ich habe zwei Punkte, so für euch zur Orientierung. Und die lauten, nehmt auf euch mein Joch und nehmt auf euch mein Joch. Also als erstes, nehmt auf euch mein Joch. In Matthäus 11 sagt Jesus diese Verse, die wir auch als Schriftlesung gehört haben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Was heißt das? Oder anders ausgedrückt, was ist damit gemeint, nehmt auf euch mein Joch? Um das zu verstehen, muss man erstmal klären, was ein Joch ist. Die meisten werden das vielleicht wissen, aber damit wir alle auf einem Stand sind, werde ich das nochmal erklären. Das Lexikon sagt, ein Joch ist ein Zuggeschirr, mit dem zwei Ochsen vor einen Wagen oder Pflug gespannt werden. Und dazu habe ich auch ein Bild rausgesucht. Nochmal das erste bitte. Also hier ist mal ein typisches Joch zu sehen und in diese zwei großen Löcher wurden dann die Tiere oder die Ochsen gespannt. Und das kann man dann im zweiten Bild sehen, nämlich hier. Heutzutage spannt man keine Ochsen mehr vor dem Pflug. Heutzutage, zumindest nicht in Deutschland, alles läuft über Trecker. Früher war das aber so üblich und in anderen Ländern ist das immer noch so. Und zur Zeit Jesu war das gang und gäbe. Man hat also einen massiven, stabilen Holzbalken auf die Ochsen gelegt und sie damit gelenkt auf dem Feld. Und wenn das ein guter Lenker war, dieser Jochlenker, dann mussten die Tiere natürlich dorthin gehen oder sind dahin gegangen, wo der Jochlenker sie hinhaben wollte. Und da das meist ein schwerer Balken war, ein schwerer Holzbalken, ist im Vers auch von einer Last gelegt. Nun ist das ein Wort an uns oder an die Jünger. Und deshalb ist es natürlich nicht ganz wortwörtlich gemeint, denn wir sollen ja keinen schweren Holzbalken auf unsere Schultern legen. also damit gemeint? Zum einen ist damit gemeint, dass wir uns der Führung eines anderen unterstellen, wenn wir eben dieses Joch auf uns nehmen. Wir werden ähnlich wie diese Tiere gelenkt von dem, der uns das Joch auflegt. Und wer legt uns dieses Joch auf und wer will uns lenken? Jesus Christus, denn er sagt dieses Wort. Wenn wir durch unseren Glauben in den Jesus-Kader berufen sind, Thema meiner Predigt im Juni, dann soll Jesus derjenige sein in unserem Leben, der uns lenkt, und wir sind diejenigen, die seine Führung annehmen und ihm vertrauen. Wenn hier von Joch die Rede ist, dann steckt da aber noch mehr dahinter. Und das kann man eigentlich nur klären, wenn man ein bisschen eintaucht in den historischen Hintergrund von damals. Die Aufgabe eines jeden Rabbis bestand darin, die Menschen einzuladen, sich an die Gebote der Tora, der 5 Bücher Mose, zu halten. Man sollte sich der Führung dieser biblischen Worte anvertrauen. Man nannte das Joch der Tora oder das Joch des Himmelsreiches. Einmal ein Zitat aus diesem Buch hier, wo ein jüdischer Gelehrter über Jesus schreibt. Ein Rabbi spricht mit Jesus. Zitat: Wenn ich das Joch der Gebote der Tora auf mich nehme und sie erfülle, dann erkenne ich die Herrschaft Gottes an. Ich lebe im Königreich Gottes, im Herrschaftsbereich des Himmels, hier auf der Erde. Als Jesus in die Öffentlichkeit tritt, sagt er: Ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern sie zu erfüllen. Und was er damit sagt, ist: Ich erkenne die Offenbarung des Mose am Sinai an. Ich stelle mich als Rabbi, als Gelehrter unter das Joch der Tora. Das war das eine, was die Rabbis lehrten. Und zum anderen lehrten sie, wie man die Tora im Alltag anwenden sollte. Man fügte also der Tora, die ja feststand durch die 5 Bücher Mose, eine eigene Lehre der Anwendung dazu. Es entstand ein großes schriftliches Werk im Judentum, die sogenannte Mishnah. Und es ging immer darum, das Joch der Tora auf sich zu nehmen, die Gebote aus den 5 Büchern Mose zu halten und dann aber auch zu sagen, wie sie denn im Alltag angewendet und gelebt werden. Und dabei hatte jeder Rabbi seine eigene Auslegung der Tora. Nehmen wir zum Beispiel ein Beispiel aus 3. Mose 19, da steht: Du sollst deinen Nächsten lieben. Da sagte der eine Rabbi vielleicht: Das heißt, du sollst dieses tun und jenes und auch noch das. Und ein anderer Rabbi sagte hingegen: Ich stimme deinen 4 Punkten zu, aber ich habe noch 3 weitere. Den Nächsten zu lieben bedeutet auch noch dieses und jenes. Und dann kam wieder ein anderer Rabbi und sagte: Ich stimme deiner Liste zu, aber in Punkt 2 bin ich anderer Meinung als du. So hatten verschiedene Rabbiner, sagten sie verschiedene Dinge über das, was in der Tora steht. Oder ein anderes Beispiel wäre die Frage gewesen: Was ist an einem Sabbat erlaubt und was ist an einem Sabbat nicht erlaubt? Und der eine Rabbi erlaubte vielleicht den einen Punkt und verbot etwas anderes. Dieses Erlauben und Verbieten nannte man Binden und Lösen. Als Jesus irgendwann zu Petrus sagte, was du binden wirst und was du lösen wirst, benutzte er die rabbinische Sprache. Er sagte damit: Ich gebe dir die Vollmacht zu entscheiden, was zu erlauben ist und was nicht. Und diese Erlaubnis hatten die Rabbis. Ein Rabbi konnte also sagen: Liebe deinen Nächsten, aber du musst auch das und das und das auch noch tun. Das ist meine Auslegung der Tora. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum ich das alles erzähle, die Interpretation eines Rabbi zur Anwendung der Tora nannte man sein Joch. Seine Lehre, seine Anwendung der Tora, seine Auslegung für den Alltag. Und Jesus macht das ja zum Beispiel in der Bergpredigt. Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, 5 Bücher Mose, ich aber sage euch. Zum Beispiel sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, sodass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Noch einmal ein Zitat aus diesem Buch hier. Mit der Berufung auf die Tora stellt sich Jesus der Herausforderung, die sich die Weisen selbst gewählt haben, nämlich die Tora nicht nur zu übernehmen, sondern sie auch weiterzugeben. Und das bedeutet nicht nur wiederholen, sondern lehren, erläutern, ausführen und ausschmücken. Genau das tut Jesus in diesen Sätzen. Wenn es sich um einen Rabbi handelte mit Vollmacht, der eine neue Auslegung der Tora lehrte, so sprach man auch von einem neuen Joch. Und die Frage, die sich jetzt stellt, was ist mit diesem einen Teil des Satzes gemeint, aus der Schriftlesung, aus dem Predigtext, nämlich mit dem Wort, nehmt auf euch mein Joch. Was meint Jesus mit mein Joch, wenn er das hier in diesem Vers erwähnt? Was ist die neue Lehre Jesu? Was ist das neue Joch des Rabbi Jesu Christi? Und damit verbunden ist die Frage, welches Joch sollen wir als Jünger denn auf uns nehmen? Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Nehmt auf euch mein Joch. Jesus ist 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Sie haben viel mit ihm erlebt. Er hat Wunder getan, deutliche Worte gesprochen zu den Menschen, aber auch bedeutsame Worte an seine Jünger. Die Stimmung ist gut. Und die Jünger sind stolz, dass Jesus gerade sie erwählt hat, seine Schüler zu sein. Sie sind diejenigen, oder sie werden diejenigen sein, die das Joch des Rabbis Jesu weitergeben und lehren sollen. Irgendwann kommt zu dem Stolz und der Euphorie der Nachfolge ein ernstes Thema auf den Tisch. Und das ist das Thema der Veränderung. Jesus sagt, Leute, es wird nicht immer so bleiben, wie es ist. Es wird sich etwas verändern. Und was Jesus genau sagt, steht unter anderem in Markus 8. Er sagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Jesus wird gehen. Er wird nicht mehr der Rabbi für die Jünger bleiben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn Jesus als Rabbi abtritt, was ist sein Joch? Was ist das Vermächtnis an seine Jünger? Und beim Abendmahl mit seinen Jüngern nennt er explizit, also ausdrücklich, sein Joch, seine neue Lehre als vollmächtiger Rabbi. Und ich will diese Stelle einmal im Zusammenhang vorlesen. Als Judas gegangen war, sagte Jesus, jetzt gelangt der Menschensohn zu seiner Herrlichkeit und durch ihn wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Wenn aber der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird Gott ihm dafür auch seine eigene Herrlichkeit schenken. Und das wird bald geschehen. Meine Kinder, ich bin nicht mehr lange bei euch. Ihr werdet mich suchen. Aber ich muss euch jetzt dasselbe sagen, was ich früher schon den anderen gesagt habe. Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Natürlich hatte Jesus eine Mission. Und seine Mission lautete: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jeder Mensch kann durch den Glauben an ihn in Beziehung zum heiligen und ermächtigen Gott kommen. Dazu hat Jesus eingeladen, das war seine Mission. Aber Jesus hatte auch ein Joch, ein neues Gebot, und das sollte die Jünger in ihrem Denken und Handeln bestimmen. Und sein Joch, seine neue Auslegung der Tora, ist dieses Wort aus Johannes 13, die Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Wir sollen uns untereinander lieben. Das ist das neue Gebot Jesu. Das ist sein Joch an uns. Wir sollen nicht nur den Nächsten lieben, wie es im Alten Testament heißt, sondern wir sollen uns untereinander lieben. Und wenn ihr das tut, so könnte man sagen, und dieses Joch auf euch nehmt, nämlich einander zu lieben, dann werden andere daran erkennen, dass ich in euren Herzen wohne und dass ich euer Herz regiere und lenke. Ich will euch lenken in eurem Alltag durch das Joch der gegenseitigen Liebe. Und wenn wir diese Liebe untereinander haben, dann, so steht es in unserem heutigen, in den Versen aus Matthäus, dann werden wir Ruhe finden für unsere Seele. Und an wen richtet sich dieses Wort Jesu? An uns alle, die wir eines gemeinsam haben. Oder zwei Dinge gemeinsam haben. Nämlich zum einen den Glauben an Jesus Christus. Und zum anderen, so steht es im Vers, wollen wir alle unser Leben und unseren Alltag irgendwie schaffen. Wörtlich steht da: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. In einer modernen Übersetzung steht: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und wodurch will er uns Ruhe schenken und neue Kraft? Durch sein Joch. Und was ist dieses Joch? Dass wir einander in Liebe tragen und einander helfen, das Leben zu schaffen. Die Liebe untereinander soll unser Denken und unser Handeln bestimmen. In allem, was wir tun. Und wenn Gemeinde funktioniert, und das ist die Voraussetzung, dann ist die Liebe untereinander die Kraft und die Ruhequelle schlechthin. Und deshalb lautet auch das Motto meiner Predigt: Wo habe ich es jetzt? Gemeinde lebt, wenn sie liebt. Und wen das interessiert, wie das im Alltag geht oder gehen könnte, einander zu lieben, den lade ich ein zu meiner Predigt am 12. August, denn da gibt es eine Fortsetzung dieser Predigt. Und da geht es dann um die Praxis. Aber ich will mit einem letzten Gedanken schließen. Im Text steht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Warum ist das Joch von Jesus leicht? Und das ist mir aufgefallen an diesem Bild, das ihr hier noch sehen könnt. Was kann man hier sehen an dem, der die beiden Ochsen lenkt? Eine Peitsche. Da ist jemand, der treibt und der antreibt. Und jeder Rabbi damals hat gesagt, du darfst und du darfst nicht und du sollst dies nicht, tu dieses, tu jenes. Immer noch ein Gebot mehr. Was macht Jesus mit seinem neuen Joch? Er lädt uns zu sich ein. Er lädt uns ein zu einer Beziehung, zu einem ich kenne dich und du kennst mich. In biblischen Worten ausgedrückt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Jesus will uns in Liebe führen und lenken. Und folgen aus Liebe heraus ist etwas anderes, als noch ein Gebot und noch eine Forderung zu befolgen und noch ein du darfst und ein du darfst nicht und tu dieses und tu jenes. Sondern folgen sieht dann so aus. Einmal das Bild von Jesus. Ein Bild aus einem alten Buch, das ich habe. Kann ja über diese Jesusbilder denken, wie man will. Aber was hier deutlich wird, ist, die Schafe, wir als Jünger Jesu, folgen unserem Herrn. Und es besteht eine Beziehung zwischen dem Hirten, der nicht treibt mit einer Peitsche, sondern der uns einlädt, ihm zu folgen. Ich fasse zusammen. Jesus fordert seine Jünger damals und uns heute auf, sein Joch auf sich zu nehmen. Mit dem Joch ist seine einzigartige Lehre als vollmächtiger Rabbi gemeint, die uns und unser Handeln bestimmen soll. Sein Joch ist ein neues Gebot, ein neues Joch. Wir sollen einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Wenn wir das tun, dann werden andere erkennen, dass Jesus in unserem Herzen wohnt. Und wir selber werden Ruhe finden für unsere Seele. Lasst uns still werden zum Gebet. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Wort aus Matthäus 11 und Johannes 13. Und das sind erst einmal Worte für unseren Kopf, die wir speichern können, über die wir nachdenken können. Und die wir dann in der Praxis abholen müssen. Und wir wollen das lernen und wir wollen das herausfinden. Danke, dass wir in einem lebenslangen Prozess stehen. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Und dass es auch eine Vertiefung am 12. August gibt. Und wir erfahren, wie das in der Praxis gehen soll.